Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria zur Sendereihe Spiritualität. Heute zum Thema Zeugen für Christus, das deutsche Martyrologium. Und dazu haben wir Prälat Professor Dr. Helmut Moll, den Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für das Martyrologium des 20. Jahrhunderts, eingeladen. Und mein Name ist Marion Kuhl. Wenn man Märtyrer hört, denkt man vermutlich spontan erstmal an die ersten Jahrhunderte der Christenverfolgung, an Katakomben in Rom und so weiter. Es stimmt, man sagt, die Kirche des ersten Jahrtausends ist aus dem Blut der Märtyrer entstanden. Allerdings sind auch im 20. Jahrhundert die Märtyrer zurückgekehrt. Papst Johannes Paul II. Forderte 1994 in seinem apostolischen Schreiben Terzo Millennio Adveniente die Ortskirchen dazu auf, ihre Glaubenszeugen aus dem 20. Jahrhundert, die das Martyrium erlitten haben, in einer eigenen Dokumentation zusammenzustellen. Papst Johannes Paul II. Schrieb an die gesamte Kirche: Am Ende des zweiten Jahrtausends ist die Kirche erneut zur Märtyrerkirche geworden. In unserem Jahrhundert sind die Märtyrer zurückgekehrt, häufig unbekannte, gleichsam unbekannte Soldaten der großen Sache Gottes. Soweit möglich dürfen ihre Zeugnisse in der Kirche nicht verloren gehen. Wie beim Konsistorium empfohlen wurde, muss von den Ortskirchen alles unternommen werden, um durch das Anlegen der notwendigen Dokumentationen nicht die Erinnerung zu verlieren an diejenigen, die das Martyrium erlitten haben. Soweit die Nummer 37 aus dem apostolischen Schreiben Terzo Millennio Adveniente von Johannes Paul II. Die Deutsche Bischofskonferenz wählte 1996 zur Erstellung des deutschen Martyrologiums Prälat Professor Dr. Helmut Moll aus. Als Historiker und Theologe sowie Mitarbeiter an der Glaubenskongregation und der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechung in Rom empfahl er sich für diese Aufgabe. Mittlerweile ist das zweibändige deutsche Werk des Martyrologium in der 7. Auflage erschienen. Die Arbeit stellt rund 1000 Märtyrer vor, Glaubenszeugen aus den Verfolgungen des Nationalsozialismus, des Kommunismus, der Reinheitsmartyrien und aus den Missionen. Wir befassen uns heute einmal damit und haben den Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz eingeladen, Professor Prälat Dr. Helmut Moll aus Köln. Grüß Gott, Herr Prälat Moll.
Grüß Gott.
Freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Ihr Name verbindet man mit diesem großen Werk. Das sind ja zwei große Schinken, sage ich mal, jetzt etwas salopp. Papst Johannes Paul II. Hat das gewünscht, dass man so etwas erstellt. Ich habe das eben zitiert aus diesem Schreiben. Warum war ihm das so ein Herzensanliegen? Warum war ihm das so wichtig?
Papst Johannes Paul II. Hat seine Jugend unweit der Schrecken von Auschwitz verbracht. Er sah also in Auschwitz zugleich die rauchenden Schornsteine von den Juden, die dort umgebracht wurden. Das hat ihn dazu bewogen, diese großen Glaubenszeugen des nationalsozialistischen und des kommunistischen Regimes, dass sie aufgezeichnet werden, dass sie Vorbilder für heute sind und dass wir uns an ihnen ausrichten können. Das war der Grund.
Was ist denn für die Kirche ein Märtyrer? Kann man das umschreiben?
Ein Märtyrer ist ein Glaubenszeuge, der bereit ist, für Christus den Weg der Nachfolge nachzugehen und am Ende sogar bereit ist, für Christus zu sterben. Der Christ ist einer, der bereit ist, die Nachfolge Christi anzugehen und auch notwendig, wenn es notwendig ist, den Tod auf sich zu nehmen, um des Glaubens willen. Das ist ein Zeuge Christi.
Wir kennen aus den Nachrichten die schrecklichen Anschläge von Selbstmordattentätern des radikalen Islam. Die halten sich ja manchmal auch für Märtyrer. Können Sie nochmal erklären, was da so der Unterschied ist zu den katholischen Märtyrern?
Ja, die islamistischen Selbstmordattentäter bezeichnen sich zwar auch als Märtyrer, sind aber in unserem Sinne keine Märtyrer, weil sie nämlich sich selber umbringen, um auch andere Menschen umzubringen, die in dem gleichen Bus sind, in dem gleichen Raum sind, die aber unschuldig sind. Und von dort aus sind es keine Märtyrer im christlichen Sinne, sondern es sind Menschen, die sich um aller Willen in den Tod stürzen, um möglichst blutbefleckt dann schließlich zu Allah kommen zu können.
Was bedeuten denn für uns Märtyrer heute? Das ist ja nicht irgendwas nur von anno dazumal, was gut ist zu wissen, sondern es hat auch einen geistlichen Gewinn, wenn man sich damit auskennt.
Die Märtyrer sind unsere großen Vorbilder. Sie zeigen uns den Weg der Nachfolge. Nehmet das Kreuz auf sich und folget mir nach. Christlicher Glaube war nie einfach. Christlicher Glaube war nie angenehm, sondern Christus auf seinem Kreuzweg zu folgen bedeutet, mit ihm den Weg des Kreuzes zu gehen, den Weg der Nachfolge zu gehen. Aber das ist zugleich unsere Chance, dass wir der Welt zeigen, dass es mehr gibt als nur das Sichtbare, Greifbare, Hörbare, Erfahrbare, sondern dass wir Christus nachfolgen, indem wir bereit sind, auch für Christus zu leiden.
Wenn ein Fernstehender das so sieht, dann kann er ja auch sich fragen, ja, wenn man so endet als Christ, ist das dann so anziehend?
Wir leben nicht allein für diese Zeit, wir leben nicht allein für dieses Jahrhundert, sondern Christus ist gestorben und auferstanden. So werden auch wir, wenn wir gestorben sind für Christus, auferstehen zum neuen Leben. Das System von Stirb und Werde. Das System von gestorben werden und zugleich auferstehen, das ist das Los des Christen damals wie heute.
Also Zeugen für Christus, Zeugen für ein Leben nach dem Tod, für das sich das alles lohnt?
Das ist die Notwendigkeit des Evangeliums. Christus sagt, wer mir nachfolgen will, er verleugne sich selbst, er nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Christus hat nicht einen Weg gewählt der ewigen Jugend, der Gesundheitsreligion, des immer nur selbstsicher zu sein. Nein, er sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Aber das ist der Weg zum Leben, der Weg zur Hoffnung, der Weg zur Liebe. Es lohnt sich, weil Christus der Herr ihn gegangen ist.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, wir sind im Gespräch mit Prälat Professor Dr. Helmut Moll, dem Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für das Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Zeugen für Christus, das deutsche Martyrologium, das ist heute das Thema unserer Sendung. Und Sie dürfen sich auch im zweiten Teil der Sendung nachher auch mit Ihren Fragen mit einbringen. Aber zunächst wollen wir noch von Prälat Moll wissen, wie sind Sie denn damals da vorgegangen? 1996 haben Sie die Arbeit begonnen. Das muss ja die reinste Detektivarbeit gewesen sein, oder?
Kardinal Meißner war Vorsitzender der Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz und daher für das Martyrologium zuständig. Er suchte nun eine Person, die in der Lage und auch die kompetent war, um so ein Thema aufzugreifen. Und weil ich damals an der Heiligsprechungskongregation in Rom war, dachte er, das ist einer, der kennt sich aus mit der Materie, mit den Kriterien, den werde ich ansprechen, das Martyrologium zu erstellen. Natürlich musste ich viele Mitarbeiter suchen, in jedem Bistum einen Mitarbeiter, der die Märtyrer dieses Bistums herausarbeitet, für in allen Ordensgemeinschaften, in allen studentischen Vereinigungen, in allen geistlichen Gemeinschaften. Ich habe Ihnen die Kriterien genannt und nach denen sollten Sie arbeiten, um dann die Lebensbilder zu erstellen, nicht nur in einer historischen Form, sondern auch in einer spirituell gefüllten Form, damit sie Vorbilder für heute sind. Natürlich war es eine Detektivarbeit. Man musste historisch gut arbeiten, aber zugleich eine spirituelle Arbeit. Diese Menschen sind Vorbilder für heute.
Wenn Sie Mitarbeiter aus jedem Bistum, aus jedem Orden und Gemeinschaften haben, wie viele waren Sie oder sind Sie denn dann überhaupt gewesen? Das muss ja eine Unmenge von Leuten sein.
Ja, inzwischen sind es etwa 175 Personen. Und zwar, wenn einer ein Lebensbild nur erstellt hat, das ins Martyrologium gekommen ist, dann konnte er sagen, ich bin Mitarbeiter am Martyrologium. Diese Lebensbilder wurden natürlich von der Arbeitsstelle hier gegengelesen, geprüft und sie wurden auch von einem unabhängigen Historiker geprüft, sodass wir dann unsere Korrekturvorschläge dem Autor gegeben haben, die er dann einarbeiten musste und er uns dann das fertige Lebensbild liefern konnte.
Und wie viele haben an der Arbeitsstelle selber bei Ihnen gearbeitet dann?
An der Arbeitsstelle selber war ich der Leiter. Und ich hatte noch einen Mitarbeiter, der auch noch bis heute tätig ist. Wir haben versucht, die Lebensbilder, die eingegangen sind, zu prüfen, ob sie die drei Kriterien erfüllt haben. Nämlich die Kriterien lauten erstens, dass der Christ, der ein katholischer Christ sein muss, eines gewaltsamen Todes gestorben ist, dass er füsiliert wurde, ertränkt wurde, erschossen wurde. Und schließlich als einer, der auch am Ende an Hunger gestorben ist oder an Durst gestorben ist, wie im KZ Dachau, wo man den Leuten das letzte Stück Brot weggenommen hat. Also wie Christus eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Zweites Kriterium, die Märtyrer sind Menschen, die Zeugnis für Christus gegeben haben. Bei den Priestern war das ja selbstverständlich, in der Kirche die Predigt, im Religionsunterricht in der Schule. Aber die Laien mussten auch Zeugnis geben, etwa bei Kolping, bei der KAB, bei den Unternehmen. Auch die Frauen waren aufgerufen, Zeugnis zu geben, indem sie ihre Kinder im christlichen Glauben erzogen, sie nicht in die HJ schickten, nicht in den Bund Deutscher Mädel schickten, dass sie Vorbilder im Glauben waren. Und das dritte Kriterium war das schwierigste. Sie mussten für ihren christlichen Glauben einstehen, indem sie bereit waren, für den christlichen Glauben zu sterben. Dies sind die drei Hauptkriterien, die Papst Benedikt XIV. Zusammengestellt hat im 18. Jahrhundert und die noch heute ihre Gültigkeit haben. Wenn diese drei Kriterien wirklich erfüllt waren, dann konnte der Name aufgenommen werden und in das Martyrologium übernommen werden. In Zweifelsfällen, wenn wir nicht ganz sicher waren, habe ich mit dem Ortsbischof gesprochen, ob er dafür plädiert, dass diese Person aufgenommen wird oder dass sie nicht aufgenommen wird, sodass immer auch die Bischöfe einbezogen waren, ob sie diese Personen mit aufzunehmen gedenken in das deutsche Martyrologium.
Sie haben gerade gesagt, dieser Papst, wie hieß der, der da die
Benedikt der 14.
Das heißt, es gibt schon für jedes Jahrhundert so ein Martyrologium?
Das Martyrologium kennen wir als erstes, hat es das Martyrologium Hieronymianum. Der hat zusammengestellt die Heiligen, die auch Märtyrer waren, weil sie dann für den liturgischen Kalender benutzt werden mussten, nicht wahr? Und dieses Martyrologium ist dann im Mittelalter durch verschiedene Autoren weiter ausgefaltet worden, bis sie dann schließlich ein Martyrologium für die ganze Kirche darstellt. Das heutige Martyrologium Romanum stammt aus dem Jahre 2001, an dem hat man 35 Jahre gearbeitet. Dort sind etwa 16.000 Märtyrer dargestellt, Heilige und Selige, auch Bekenner, die nicht Märtyrer waren, sodass sie auch in diesem Martyrologium Romanum drinstehen und jeder kann sie lesen. Sie sind bisher nur in lateinischer Sprache vorhanden, sie werden aber von der Deutschen Bischofskonferenz ins Deutsche übersetzt werden. Dort sind alle Märtyrer aller Jahrhunderte wirklich herausgearbeitet.
Und Sie sind jetzt für dieses Buch für das 20. Jahrhundert zuständig, der Organisator, sagen wir mal, der Herausgeber davon. Vielleicht könnte man mal, also ich kann mir vorstellen, wenn man sich dauernd mit diesen Gräueltaten dieser Verfolger beschäftigt und wo es ziemlich gewaltsam zugeht. Kann das einen nicht auch niederdrücken, so dass, wenn man sich dauernd mit so düsteren Zeiten beschäftigt?
Ich meine, bei mir war es genau umgekehrt, dass ich durch den Glauben der Märtyrer selber im Glauben gewachsen bin, in der Hoffnung wirklich gewachsen bin, dass ich spürte, christlicher Glaube ist kein Spazierstockgehen. Christlicher Glaube heißt nicht, mit der Welt im Arrangement stehen, sondern christlicher Glaube verlangt den ganzen Menschen. Und so hat es bei mir gefunkelt, weil ich gespürt habe, diese Märtyrer, die alles auf eine Karte gesetzt haben, die wirklich Christus geliebt haben bis zum Ende der Welt, diese sind große Vorbilder, und so ist mein Glaube gewachsen durch das Zeugnis der Märtyrer des 20. Jahrhunderts.
Das ist wahrscheinlich auch das Ziel von Johannes Paul II. Gewesen, dass wir da auch alle so wachsen können im Glauben, oder?
Ja, er sagte, das 20. Jahrhundert war ja ein Jahrhundert der Niederlagen, ein Jahrhundert der Unfreiheit, ein Jahrhundert der Ideologien, des Nationalsozialismus, des Kommunismus. Aber in diesen ideologischen Strömungen hat der Christ, weiß kaum einer etwas davon, dass die Christen wieder sich widerstanden haben, dass sie sich widersetzt haben. Und deshalb sagte er, diese großen Gestalten, die bei den Christenverfolgungen in China, in Japan, in Spanien umgekommen sind, um des christlichen Glaubens willen, die sollen herausgearbeitet werden, damit die Menschen heute spüren, christlicher Glaube hat Kraft und gibt Frucht.
Wenn wir nochmal auf diese vier Märtyrergruppen zu sprechen kommen, nach diesen Gruppen sind ihre Bände auch sortiert und da sind die Märtyrer so etwas aufgelistet. Nationalsozialismus, Kommunismus, Reinheitsmartyrien und aus den Missionsgebieten. Können Sie etwas zu diesen vier Gruppen noch sagen?
In jedem Land war es so, dass es unterschiedliche Gruppierungen gab. In den Vereinigten Staaten von Amerika, da sind nur 24 Märtyrer aufgezählt, weil sie eben keine aus dem Nationalsozialismus und keine aus dem Kommunismus haben. So ist es also von Land zu Land sehr unterschiedlich. Ich habe die Martyrologium hier in meiner Bibliothek und kann deshalb genau verfolgen, welche Länder welche Kriterien und auch welche Kategorien sie haben. Für das deutsche Martyrologium kamen vier Kategorien ins Spiel. Einmal die Opfer des Nationalsozialismus. Das waren etwa 400, 250 Diözesanpriester, 100 Ordenspriester und 50 Laien. Dann hatten wir die des Kommunismus. Das waren vor allen Dingen die Russlanddeutschen, die unter Stalin gelitten hatten, etwa 70. Dann hatten wir die Donauschwaben, die im Jugoslawien gesiedelt haben. Auch sie sollten nur in das deutsche Martyrologium aufgenommen werden. Es waren etwa 40 an der Zahl, sodass wir auch Märtyrer des Kommunismus haben. Das Reinheitsmartyrium ist ein sehr delikates Thema. Es will sagen, aber durch die heutige Situation wieder verständlich, dass nämlich Frauen und Mädchen von unsittlichen Männern eindeutig angegriffen wurden. Die Frauen haben sich gewehrt, aber sie waren körperlich schwächer und sind dann von diesen Tätern auch umgebracht worden, damit sie nichts Zeugnis geben können. Also ein Reinheitsmartyrium ist ein Anschlag auf die Reinheit der Frau, wie es schon Paulus im 1. Korintherbrief sagt, der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Heiligen Geist. Natürlich mussten auch diese Opfer alle umgebracht werden, weil sie dann erst das Opfer des Lebens gebracht hatten. So haben wir im Reinheitsmartyrium Mädchen wie Maria Goretti aus Italien. Wir haben Ordensfrauen, die von russischen Soldaten umgebracht wurden. Und wir haben weitere Opfer von Menschen, die von unsittlichen Männern geschändet und auch schließlich umgebracht wurden. Und viertens haben wir die reiche Fülle der Missionsmärtyrer. Das waren Deutsche, die haben in China, in Korea, in Japan, in Indien, aber auch in Afrika, in Namibia, in Simbabwe das Evangelium verbreitet und sind dann in ihrer Mission gescheitert, weil die Eingeborenen sagten, nein, wir nehmen dieses Christentum nicht an, das ihr uns da anbietet in europäischer Form. Nein, wir wollen das nicht. Und so sind sie dann gewaltsam umgebracht worden, weil sie eben ein Evangelium brachten, das für die Menschen damals nicht aperzipierbar war. Auch in Südamerika haben wir solche, in Brasilien, in Mexiko, in anderen Ländern, wo eben das Evangelium nicht angenommen wurde, weil es sich mit der Anthropologie der Menschen sich nicht verbinden konnte. So haben wir etwa 250 Menschen, in der Regel Ordensleute, Missionsbenediktinerinnen, Missionsbenediktiner, Jesuiten, Herz-Jesu-Missionare, Dominikaner und alle möglichen Ordensgemeinschaften der Steiler Missionare. Sie haben überall das Evangelium verbreitet nach dem Wort Jesu, geht hinaus in alle Welt und verkündet allen das Evangelium. Das wollten sie tun. Aber sie sind schließlich von der einheimischen Bevölkerung abgelehnt und umgebracht worden.
Sind da auch Selige und Heilige dabei?
Oh ja, wir haben inzwischen etwa 100 Seligsprechungsverfahren laufen aus dem deutschen Martyrologium. Und zwar bei den Missionsgebieten waren das oft die Diözesen, in denen diese Missionsmärtyrer gewirkt haben. Sie sagten, zum Dank, dass dieser Bischof X uns missioniert hat, wollen wir ihn selig sprechen. Sodass wir eine ganze Fülle von Märtyrern haben, die auf dem Wege sind. Wir haben insgesamt schon Leute, die heilig gesprochen sind, wie die heilige Edith Stein, die in Auschwitz umgebracht worden ist. Wir haben aus dem Bereich des Nationalsozialismus etwa 10 Märtyrer, die selig gesprochen worden sind, wie etwa der Pfarrer von Würzburg, Georg Häfner, oder wie viele aus den Lübecker Märtyrer oder wie Märtyrer aus den verschiedenen Diözesen, sodass wir also sowohl Heilige als auch Selige haben. Sie sind in das Gedächtnis der Kirche eingebrannt als glaubhafte Vorbilder für unser Leben heute.
Sind da Märtyrer aus jedem Lebensstand dabei, die Sie gefunden haben?
Ja. Wir haben auch Laien als Märtyrer, nehmen wir nur den seligen Nikolaus Groß aus dem Ruhrgebiet. Er war Vater von 7 Kindern, er war verheiratet, er war ein guter Vater, wie die Kinder mir gesagt haben. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er wurde einmal gefragt von einem KAB-Preises, Nickel, weißt du auch, was du da tust? Und Nikolaus Groß hat geantwortet, wenn wir heute nicht unser Leben einsetzen, wie werden wir dann vor einmal vor Gott und unserer Gesellschaft bestehen können? Wir haben auch Märtyrer aus dem Laienstand, wir haben Märtyrer von den Frauen, Edith Stein, wir haben das Seligsprechungsverfahren laufend für Aloysia Löwenfels, einer Jüdin, die Dernbacher Schwester geworden ist, für die das Bistum Limburg ein Verfahren 2015 eröffnet hat. Und wir haben natürlich auch Märtyrer aus dem Priesterstand.
Herr Prälat Moll, haben Sie denn da einen Lieblingsmärtyrer, den Sie besonders verehren, wenn man es schon darf? Weiß nicht.
Ich war Vizepostulator im Heiligsprechungsverfahren für Schwester Edith Stein, durfte auch bei der Feier der Heiligsprechung konzelebrieren mit Johannes Paul II., sodass mir Edith Stein ein großes Vorbild ist, weil ihr Leben und ihr Wirken authentisch waren, weil sie ihre Schriften veröffentlicht hat, die uns heute viel bedeuten können. Hier in Köln wird sie sehr verehrt. Sie ist eine große Frau, die gerade für Frauen ein lebendiges Vorbild ist. Und ich denke auch an das Mitglied der Weißen Rose. Ich denke an Willi Graf aus Euskirchen, der für den das Erzbistum München und Freising ein Seligsprechungsverfahren vorbereitet. Ich stehe in Kontakt mit dem Postulator des Verfahrens und ich hoffe sehr, dass das Erzbistum München und Freising bald ein Seligsprechungsverfahren für Willigrad eröffnen wird.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, wir sprechen über das deutsche Martyrologium Zeugen für Christus. Prälat Professor Dr. Helmut Moll, der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, ist bei uns zu Gast, der dieses ganze Werk organisiert hat. Herr Prälat Moll, Sie haben im Jahr 2000 mit dem damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Lehmann, Johannes Paul II. Die erste Ausgabe, glaube ich, übergeben können. Wie hat denn Papst Johannes Paul II. Reagiert?
Ich habe diese Stunde noch in lebendiger Erinnerung. Johannes Paul II. War sichtlich ergriffen, weil er spürte, die Deutschen sind nicht nur ein Tätervolk, die 6 Millionen Juden auf dem Gewissen haben, sondern sie haben auch 720 Blutzeugen aus den 4 Kategorien. Wir haben diese beiden Bände dem Papst überreicht, als Geschenk natürlich, und Bischof Lehmann hat dem Papst klargemacht, die Deutschen sind nicht nur Tätervolk gewesen, sondern sie haben auch gelitten, haben Widerstand geleistet, haben Zeugnis gegeben, und diese Zeugnisse sind in diesen beiden Bänden versammelt.
Oft wird auf die Kirche geschimpft, dass sie nicht genügend in der Zeit des Nationalsozialismus getan habe. Dann kann diese Arbeit des Martyrologiums ja dann einen ganz anderen Blick auf die Situation werfen, oder?
So ist es. Auch die Profanhistoriker können sich der beiden Bände nicht mehr länger entschlagen. Sie können nicht mehr behaupten, die Kirche und auch ihre Glieder hätten mitgemacht. Oder sie hätten sich einfach nur angepasst. Natürlich hat es auch Anpassung gegeben. Aber aus dem deutschen Martyrologium wird nun sichtbar, dass wir 400 Personen haben aus der Zeit des Nationalsozialismus, die bereit waren, Hitler die Stirn zu bieten und sogar den Tod zu erleiden. Da kann man doch nicht mehr sagen, die Kirche habe versagt oder die Kirche habe sich angepasst. Natürlich war kein Bischof dabei, das ist richtig. Aber Hitler hatte gesagt, den Bischof Graf von Galen aus Münster, den nehmen wir uns nach dem Endsieg vor. Aber der Endsieg kam nicht, sodass dadurch die Bischöfe verschont wurden. Denn auch Hitler wusste, dass die Bischöfe damals noch einen starken Rückhalt im Volk hatten. Sodass, wenn sie einen Bischof maßregelten, es gibt natürlich auch Bischöfe, die waren im Gefängnis, die sind verurteilt worden, die sind verhaftet worden, die sind vertrieben worden, aber keiner von ihnen, von den deutschen Bischöfen, ist schließlich mit dem Tode gefallen. Also, wir haben viele Märtyrer aus allen Teilen Deutschlands, von Flensburg bis Konstanz, von Aachen bis Frankfurt an der Oder, in jedem Bezirk haben wir Märtyrer, sodass auch die Zuhörer, die mir jetzt zuhören, sagen können, in jedem Bereich Deutschlands haben wir Märtyrer. Und diese herauszuarbeiten, diese bekannt zu machen, diese als Vorbilder herauszustellen, das ist nun die Aufgabe, die vor uns liegt.
Liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, in jeder Region gibt es Märtyrer. Jetzt wäre die Möglichkeit, in dieser Sendung hier bei Radio Horeb auch nachzufragen oder ja, vielleicht wissen Sie auch etwas von Märtyrern aus Ihrer Gegend. Unter der 089-517-008-008 können Sie mit Prälat Professor Dr. Helmut Moll darüber sprechen. Zeugen für Christus, das deutsche Martyrologium, das ist heute das Thema unserer Sendung. Die Nummer, die Sie brauchen, 089-517-008-008. Außerhalb von Deutschland, wenn Sie anrufen, von Südtirol, Luxemburg, sonst irgendeinem Land außerhalb von Deutschland, 0049 nicht vergessen, dann die 89-517-008-008.
Thank you.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria in Südtirol sind mit dabei. Heute geht es um das Thema Zeugen für Christus, das deutsche Martyrologium. Zu Gast bei uns Prälat Professor Dr. Helmut Moll, der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für dieses Werk, das Martyrologium, das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Sie können anrufen unter der 089 517 008 008, wenn Sie Fragen haben oder etwas beisteuern möchten. Wir haben jetzt zwei Hörer in der Leitung schon. Erste ist Herr Karl aus Osnabrück. Herzlich willkommen. Grüß Gott.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, bei uns sagt man Hallo oder Moin. Naja, Grüß Gott ist irgendwie, das hört ich dann in Österreich. Naja.
Genau, ja. Ich musste mich auch umstellen, als ich hier angefangen habe. Aber ich habe mich schon dran gewöhnt.
Ja, das habe ich dann sofort in Österreich dann auch gemacht und so. Ist ja auch nicht schlimm irgendwie. Ich bin ja auch als Katholik aufgewachsen und so. Und naja.
Gut. Okay. Ja, Sie haben eine Frage oder einen Beitrag.
Ja, ein Beitrag. Also ich bin über den Schriftsteller Gustav Meyring bin ich auf diese Konnersreuterin gestoßen, die stigmatisierte. Das fing in den 20er Jahren an in Bayern und die muss da ziemliches Aufsehen erzeugt haben. Und das ging, die ist geboren 1898 bis 1962 ist sie gestorben. Ich habe jetzt erst vor kurzem habe ich ein Buch über sie gelesen von Johannes Steiner, Vision der Therese Neumann.
Ja, sie ist jetzt nur keine Märtyrerin, aber Herr Prälat Moll kann...
Okay, wie ist eine Stigmatisierte und okay, das, ja.
Herr Prälat Moll, möchten Sie trotzdem noch was dazu sagen?
Ja, die Resel von Konnersreuth, ich habe Konnersreuth auch besucht, sie hat eine ganze Reihe von Märtyrern an sich gezogen, vor allen Dingen den Journalisten Dr. Fritz Michael Gerlich, der durch die Ereignisse von Konnersreuth selber seinen Glauben umgekehrt hat. Er ist katholisch geworden und er ist als Märtyrer gestorben. Wir haben also sicher 7, 8 Märtyrer, die mit der Resel von Konnersreuth verbunden ist. Seit 2005 läuft ein Seligsprechungsverfahren vom Bistum Regensburg. Und es ist noch auf der Diözesanebene, noch nicht in Rom. Da läuft ein Seligsprechungsverfahren seit 2005. Das Bistum Regensburg führt das Verfahren. Es ist noch immer auf der Diözesanebene in Regensburg. Und es ist noch nicht in Rom zur letzten Prüfung. Wir hoffen, dass es bald im Bistum Regensburg fertig ist, sodass es dann in Rom endgültig geprüft werden kann.
Ja. Darf ich da noch was anfügen?
Kurz, ja.
Ja, kurz. Also ich bin da über diesen Schriftsteller Gustav Meyring drauf gestoßen.
Ja.
Und da gibt es eine Tagebuchnotiz vom 7. August 1930. Und da sagt er, also wir sollen nicht so mitleiden wie die Konnersreuterin. Er sah das eher so als Abschreckung oder so, ne? Also würde ich mal so platt sagen, ne?
Wir wissen nicht, warum Christus der Herr die Resel von Konnersreuth mit dem Kreuz so sehr bestückt hat. Sie wissen ja, dass sie an Karfreitag Blutungen hatte. Und zwar an den Händen wie an der Seite. Oder dass aus den Augen Blut herauskam. Das ist ein tiefes Geheimnis, wo wir uns mit einem Urteil zurückhalten sollen. Wir wissen nur, dass die Konnersreuterin, die Resel von Konnersreuth, eine Frau war, die die Leidensmerkmale Christi an ihrem Leibe getragen hat. Das ist belegt. Und wir sehen, das sind Menschen, die das Kreuz Christi besonders verehrt haben.
Gut, dann danke ich Ihnen für den Anruf, Herr Karl. Alles Gute nach Osnabrück. Die Leitungen füllen sich, deswegen gehe ich jetzt gerne mal in die nächste Runde. Herr Flick aus Frankfurt am Main, Sie sind der Nächste. Grüß Gott.
Ja, Walter Flick von der Gesellschaft für Menschenrecht. Wir kennen uns, Herr Prälat Moll.
Jawohl, wir kennen uns.
Ich bin ja auch im Vorstand der Stephanus-Stiftung, wo Sie 2008 für uns den Preis hier in der Hochschule St. Georgen bekommen haben.
Jawohl.
Und ich erinnere noch zum Beispiel, wir hatten ja auch zusammen eine Kombi-Ausstellung samt Aposteln von Märtyrern des 20. und 21. Jahrhunderts.
Jawohl, die Ausstellung ist und mir bekannt, dass auch die Ausstellung von Ihnen weiterhin mit uns zusammengesetzt wurde. Jawohl.
Das wäre gut, wenn man auch an die Märtyrer des frühen 21. Jahrhunderts erinnert, vielleicht nochmal zusammen eine Ausstellung macht, weil auch im 21. Jahrhundert gibt es halt eine Reihe Märtyrer.
Jawohl, das ist richtig. Aber durch die Corona-Pandemie ist unsere Ausstellung derzeit immer auf dem Lager. Wir hoffen, dass bald die Pandemie vorbei ist oder wir die Ausstellung zeigen können. Sie soll auch im Landtag des Landtages von Nordrhein-Westfalen gezeigt werden, ist aber immer wieder verschoben worden wegen der Corona-Pandemie.
Das ich möchte anfügen, ich war mal in Dubrovnik. In Dubrovnik gibt es einen ständigen Raum von, ich sag mal, Märtyrern, die bei der Verteidigung von Dubrovnik im Jugoslawienkrieg umgebracht wurde. Könnte man nicht in Köln so einen ständigen Raum oder eine ständige Wand haben, wo Bilder dieser Märtyrer sind?
Wir haben in Köln eine ganze Reihe von Orten, an denen wir das Martyrologium präsent halten. Im Kölner Dom, aber auch viele Zeichen von Edith Stein haben wir. Das denken Sie nur an das Edith Stein-Denkmal am Priesterseminar. Das sind Zeichen, die uns immer wieder an die Märtyrer des Nationalsozialismus erinnern.
Dann eine Sache noch, die mir so ein bisschen fehlt. Ich war ja bei Ihnen schon mal im Büro, im Maternushaus. Die Chronologie der Märtyrer. Also ich fände es gut, das habe ich jetzt noch nicht geschafft, das hat vielleicht jemand anders gemacht, wenn wir an jedem Tag sehen könnten, wer ist von diesem Märtyrer des 20. Jahrhunderts gestorben. Es gibt so ein Stichwortverzeichnis bei Ihnen in den beiden Bänden, die ich habe. Aber wenn man sagte, heute am 20. Mai, gibt es die und die Märtyrer des 21. Jahrhunderts? Verstehen Sie, was ich meine?
Ja. Also diese Arbeit hat schon ein Pastor Ferdinand Serhusen gemacht. Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, über Ihre E-Mail den Namen von Ferdinand Serhusen geben. Vielleicht hat er noch ein Exemplar. Ich habe es hier vor mir. Da hat er für jeden Tag die Märtyrer zusammengestellt, die an diesem Tag gestorben sind. Das ist ein Pfarrer, der lebt jetzt im Vorpommern und der hat mir selber dieses Buch geschenkt, das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, Kalendarium. Dieses Kalendarium ist für mich sehr hilfreich, weil es mir zeigt, dass an jedem Tag einer der Märtyrer gestorben ist.
Es müsste ein bisschen mehr verbreitet werden, es ist nicht so bekannt.
Vielleicht können Sie mir die Infodaten geben, dann tun wir es auch ins Infofeld zur Sendung. Okay. Gute Idee.
Alles Gute.
Danke Ihnen.
Danke.
Danke für den Anruf, Herr Flick. Ja, wir haben Hörer noch in der Leitung. 089-517-008-008 ist die Nummer, die Sie brauchen. Denn die nächste Anruferin ist Frau Silvia Richter aus Eutin. Grüß Gott.
Dann erstmal schönen guten Tag, schönen guten Nachmittag in die Runde. Und zwar, ich bin in Arnsberg geboren, wo ja auch vor 800 Jahren mal eine Marienerscheinung war. Und in Arnsberg gibt es auch eine KZ-Gedenkstätte, wo ich auch regelmäßig da vor Corona auch tätig mit war. Und ich bin viel mit Senioren zusammen, die auch diese Kriegserfahrung gemacht haben und erzählen mir ihre leidvollen Geschichten. Ne?
Ja.
Und deswegen bin ich sehr tief drin, auch in der Materie. Das geht mir natürlich auch alles nah. Ich bin keine Generation, ich bin 64, also ich gehöre nicht zu dieser Generation, aber ich bin das immer ganz spannend, also den Senioren zuzuhören und wenn sie mir so ihr Herz ausschütten. Ne? Und
ich bin selber.
Deswegen finde ich das gut. Ich darf ich das noch sagen? Ja, also, dass jetzt, ich habe immer die Wahrnehmung gehabt, dass wir Deutschen mehr so ein Tätervolk sind. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass sie jetzt so ein Buch gibt, wo sie einfach die andere Seite jetzt so aufzeigen. Also, das finde ich also für mich sehr beruhigend, wenn ich das mal so sagen darf. Trotzdem habe ich im Nachhinein, wie ich das auch gehört habe, dass leider keine Bischöfe unter den Märtyrern waren. Die in dieser hohen Position hätten doch auch irgendwas sagen können, oder nicht?
Ja, sie haben etwas gesagt, wie der Löwe von Münster, Kilibenz Gauges Graf von Galen, wie der Bischof von Berlin, Preysing. Aber Hitler wollte sie bewusst schonen, weil er wusste, das Volk in Westfalen steht hinter dem Bischof und dann gibt es eine Revolution und die kann er nicht durchschauen, sodass er gedacht hat, ich mache es lieber mit den Priestern, die werde ich schnell in das KZ schicken. Und der Bischof von Münster hat darunter gelitten, dass über 10 Priester seines Bistums in das KZ kamen, weil sie statt seiner in den Tod gegangen sind.
Danke Ihnen für den Anruf.
Ja,
Gut,
und
danke.
alles
Vielen Dank,
Gute.
dass ich durchgekommen bin.
Ja,
Ja,
danke schön für Sie auch. Danke. Tschüss.
wiederhin, tschüss. Die nächste Anruferin ist Frau Schiele aus Friedingen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott zusammen. Ich möchte mal fragen, wie ist es denn? Zum Beispiel mein Onkel war Student bei den Weißen Vätern in Haigerloch. Und da bin ich mit der Großmutter mal hingekommen und da hat dieser zuständige Herr uns gesagt, von diesem Jahrgang kam nur einer noch zurück von diesen Studenten, wo sich bereit erklärten, als Missionar nach Afrika zu gehen wollen. Also die sind ja gezwungen worden, sie sind ja eingezogen und die blieben im Krieg. Wie ist es mit denen?
Also, wir haben im deutschen Martyrologium etwa 80 Märtyrer, die in Afrika umgebracht worden sind.
Ja, nein, ich
Aber,
bin in Stalingrad.
ja, das ist ja, die Studenten, die Soldaten wurden eingezogen vom Staat. Das ist richtig und kamen dann an den Fronten auch um. Aber die Märtyrer, die in den Missionsgebieten waren, die waren in Afrika und sind freiwillig nach Afrika gegangen. Wie lautet Ihre Frage genau?
Ich wollte so sagen, wie ist es mit den Studenten, wo in den Krieg ziehen mussten, wo gar nicht gehen wollten? Und
der Staat hat sie, der Staat hat sie verpflichtet zu
ja,
gehen.
so ist es.
Weil,
Und dann
als sie
sind sie
Bürger des
geblieben.
Staates waren, waren sie verpflichtet, als Soldaten dem Staat zu dienen und mussten deshalb Soldat werden.
Ja, sicher,
Aber
aber
es war dann nicht unbedingt aus Glaubensgründen, dass sie ihr Leben hingegeben haben, ne?
eben
Ja,
nicht,
gut,
eben
aber
nicht.
die haben ja nicht in den Krieg gewollt, so wollte ich sagen. Und
Ja.
so ist es ja mit mehreren Orden gewesen, nicht nur mit den weißen Vätern.
Ja, aber schauen Sie, die Märtyrer aus den Missionsgebieten, die sind freiwillig nach Afrika gegangen. Sie konnten auch zu Hause bleiben, sie konnten auch in andere Gebiete gehen. Sie bekamen eine Missionsbeauftragung, denn die weißen Väter waren natürlich Märtyrer, die nach Afrika gehen sollten, sodass sie von dort aus eine Missionsberufung nach Afrika hatten.
Kann man es so stehen lassen dann, Frau Schiele?
Ich wollte halt so sagen, das waren eher Studenten, aber sie waren ja, sie haben den Dings, den Plan vorgehabt, nach Afrika zu gehen. Aber der Staat hat sie gezwungen. Die wollten ja bestimmt nicht, und so ist es ja in vielen Orden gewesen, so meinte ich. Das sind doch auch alles Märtyrer.
Nicht ganz. Wenn Sie für den Staat als Soldat gedient haben, sind Sie Gewaltopfer, aber noch nicht Märtyrer. Capito?
Lassen wir es mal so
Ja, ich
stehen.
so sagen.
Frau Schiele, ich glaube, wir lassen es jetzt mal so stehen.
Ja,
Darüber
lassen Sie
müssen
das
wir
so
nochmal
stehen.
nachdenken, weil ich habe noch ein paar Hörer in der Leitung,
Ja,
die ich gerne noch
sicher.
mit reinnehmen möchte,
Ich
ja?
wollte Ihnen nur so
Ja.
beibringen. Ja, ich danke Ihnen.
Danke, Frau Schiele. Alles Gute nach Friedingen.
Ja, danke, ebenfalls.
Ja, wir gehen in die nächste Runde. Eine Ordensfrau hat uns angerufen aus Münster, Schwester Evodia. Grüß Gott.
Ja,
Sie.
grüß Gott. Und zwar geht es mir darum, am 13. August 1904 wurden in Beiningen
Jawohl.
Missionare ermordet
Jawohl.
und Missionsschwestern.
Jawohl.
Und er war eingeleitet und ist dann abgelehnt worden. Und warum?
Ich kann Ihnen sagen, ich bin in Münster-Hiltrup gewesen, habe dort auch gesprochen mit den Missionaren vom Heiligsten Herzen Jesu. Und der Autor, der das Lebensbild geschrieben hat, ist zurzeit noch in Münster. Er hat mir gesagt, das Verfahren ruht, das Verfahren läuft noch. Aber vor wenigen Jahren habe ich aus Rom erfahren, dass das Verfahren eingestellt worden ist, weil das Martyrium nicht eindeutig als christlich ausgewiesen werden konnte.
Sie
Das
sind doch als Missionare in Einsatz gewesen
ja.
für das Missionsgebiet und
Ja.
haben den Glauben da verkündet, haben dafür gearbeitet und gepredigt und gewirkt. Das kann ich nicht verstehen.
Also, lesen Sie es bitte im deutschen Martyrologium nach. Dort habe ich die ganzen Märtyrer, die in 1904 in Beining umgekommen sind, zusammengestellt mit Fotos und auch mit entsprechenden Daten. Es liegt nicht in meiner Kompetenz zu entscheiden, warum das Seligsprechungsverfahren abgebrochen ist. Da müssen Sie die Heiligsprechungskongregation in Rom fragen. Das liegt nicht in meiner Kompetenz.
Da vielleicht weiter.
Ich kann aber fragen in Rom, woran es gelegen hat. Das kann ich tun. Sie sind Schwester Evodia in Münster-Hildrup.
Ja. Münster-Hildrup, ja.
Ja, okay. Ich weiß.
Und das sind meine Mitschwestern.
Ja, natürlich. Natürlich kenne ich die ganzen Mitschwestern. Lesen Sie es sich im Martyrologium durch. Ich werde versuchen herauszufinden, warum das Verfahren abgebrochen worden ist.
Gut. Dankeschön für den Anruf. Alles Gute, Schwester Evodia. Ja, auf Wiederhören. Ja, es geht um das deutsche Martyrologium. Zu Gast bei uns Prälat Professor Dr. Helmut Moll, der dafür zuständig ist. Frau Weber aus Berlin, Sie sind die Nächste. Sie warten schon in der Leitung.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Mich würde interessieren, Herr Professor, Sie haben Frankfurt an der Oder auch erwähnt. Ja. Welche Märtyrer gibt es auf dem Gebiet der ehemaligen DDR?
Aus der DDR haben wir leider keine Märtyrer.
Ich meine nicht aus der DDR, sondern auf dem Gebiet.
Auf dem Gebiet. Da haben wir also Märtyrer aus dem Gebiet von Sachsen, den Kaplan Andritzky aus Dresden. Dann haben wir den Pfarrer Alois Scholze und den Diözesan-Jugendseelsorger Dr. Bernhard Wensch. Die sind bei alle drei aus dem Bistum Dresden. Aus dem Bistum Erfurt haben wir Pfarrer Franz Josef Bayer und Franz hieß Iseke. Und als Laien haben wir darunter aus Erfurt den Maurermeister Alois Nordmann. Diese können Sie alle in meinem Buch nachlesen. Das sind nur zwei aus Dresden und aus Erfurt genannt. Wir haben aus Berlin eine ganze Fülle von Märtyrern. Nicht nur Leute, die dort einmal kurz gelebt haben, sondern wir haben eine Frau Buch, die war Buchhändlerin aus Charlottenburg. Die ist umgebracht worden in Berlin-Plötzensee. Also wir haben aus dem Territorium der DDR viele, viele Märtyrer aus der Nazizeit.
Ich danke Ihnen schön.
Bitte.
Danke auch. Auf Wiederhören. Viele Grüße nach Berlin.
Danke.
Und von Berlin aus geht's jetzt nochmal nach München zu Herrn Mössner. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe gehört, dass einer der Mitglieder der Weißen Rose, ich glaube, das war Alexander Schmorell, der war orthodoxer Christ und ist heilig gesprochen worden.
Jawohl.
Von der Ostkirche.
Jawohl, die Ostkirche kennt keine Seligsprechung, sodass er gleich heilig gesprochen worden ist, und zwar von der Auslandskirche mit Sitz in München. Ich bin zu der Feier selber eingeladen worden. Alexander Schmorell ist damit ein Heiliger der deutschen Auslandskirche, der russisch-orthodoxen Kirche. Und so haben wir, da hat dann ein Jesuitenpater aus München gesagt, wenn schon ein orthodoxer Christ von der Weißen Rose heilig gesprochen, dann müssen doch wir einen haben. Und so kam dann Willi Graf ins Gespräch. Das Bistum München und Freising prüft derzeit, ob Willi Graf selig gesprochen werden kann oder nicht.
Ah ja, dann danke schön.
Bitte schön.
Alles Gute, auf Wiederhören, Herr Mössner.
Danke.
Jetzt haben wir noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Schmidt. Grüß Gott, von wo rufen Sie an?
Ich rufe von Rheinau, das ist im Ostalbkreis. Und zwar Baden-Württemberg. Und ich möchte erinnern an Bischof Sproul, der ja auch ausgewiesen wurde aus unserem Bistum. Und er war dann in Krumbach, war bei den Schwestern. Und dann ist er nach dem Krieg, ist unser Vater mit uns auf den schönen Berg bei Eltern gegangen. Da wurde er 46, 47, ist er zurückgekommen nach Rottenburg, und da hat er einen Besuch gemacht auf dem schönen Berg, und da ist unser Vater mit uns hingegangen. Wir waren da noch ziemlich kleine Mädchen, und als der Bischof hereingetragen wurde auf Er konnte ja nicht mehr laufen und gehen. Also das war ganz sehr bewegend. Und er ist ja auch, aber dann sagen Sie, dass einfach die Bischöfe verschont wurden von Hitler.
Also Sie haben recht. Ich habe ja eben gesagt, wir haben Bischöfe, die sind vertrieben worden. Dazu gehört Bischof Sproll. Ja. Wir haben Bischöfe, die sind im Gefängnis gewesen, wie der Bischof von Dresden, Meißen. Der ist im Gefängnis gewesen wegen Devisenvergehens. Wir haben schon Bischöfe, die auch die Härte des Nationalsozialismus erlebt haben. Nur haben wir keinen, der getötet worden ist.
Ja.
Für Bischof Sproll läuft ja ein Seligsprechungsverfahren, aber er wird selig gesprochen als Bekenner, nicht als Märtyrer.
Ach so, aha.
Das ist ein Unterschied, weil aha. Er nämlich, weil er noch nach dem Krieg ja gelebt hat.
Ja.
Er hat bis 49 gelebt. Er konnte nicht gehen, das ist richtig.
Ja.
Er wurde immer auf der Sänfte getragen,
ja.
Aber er hat sich tapfer gegen Hitler gestellt. Und war einer, der sich deutlich gegen Hitler positioniert hat.
Ja,
gut.
Ist er ja auch verbannt worden aus unserer Diözese.
Ja, ich bin in Tübingen Student gewesen. Ich kenne auch den Ostalbkreis. Da habe ich noch am letzten Samstag ein Referat gehalten über die Märtyrer von Ravensburg und von Beuron.
Ah ja.
Ja.
Gut. Danke. Danke für den Anruf, Frau Schmidt.
Ja.
Alles gut. Und ein Hinweis noch für Sie, wenn Sie mehr noch über den Bischof Sproll hören möchten. Mein Kollege hat eine Sendung am nächsten Mittwoch im Katechismus. Also um 16.30 Uhr nächsten Mittwoch geht es um Bischof Sproll.
Ja, ja? Also dann danke ich.
Ja, bitte.
Dass ich ein Verwandter von meinem Schwiegersohn.
Ach so, auch noch verwandt.
In Friedrichshafen und die sind da verbannt von Bischof Sproll.
Aha.
Ja.
Gut, danke schön. Alles Gute Ihnen, Frau Schmidt. Ja,
ja, also
ja. Wiederhören. Ja, reges Interesse von vielen Hörern, die anrufen. Herr Lath Moll, das Buch ist mittlerweile, also Zeugen für Christus, mittlerweile in der 7. Auflage erschienen. Wie kommt das so viele Auflagen? Ist das so vergriffen, so schnell gewesen? Oder?
Es zeigt, dass viele Menschen sich dieses Buch angeschafft haben. Und zwar nicht nur Verwandte von diesen Märtyrern, nicht nur Bekannte von diesen Märtyrern, sondern auch Historiker, Ortshistoriker, Regionalhistoriker und auch Profanhistoriker. Sie können sich dieses Buches nicht mehr entschlagen, weil sie wissen wollen, wer hat in meiner Gegend Widerstand gegen Hitler geleistet? Wer ist um des Glaubens willen getötet worden? Sodass wir auch mit der 4. Auflage, der 5. Auflage, der 6. Auflage insgesamt über 200 neue Namen aufgenommen haben. Diese Namen sind aufgenommen worden aus der Zeit des Nationalsozialismus, aus der Zeit des Kommunismus, aus dem Reinheitsmartyrium und aus der Mission, sodass die 7. Auflage nicht mehr identisch ist mit der 1., weil sie über 200 neue Lebensbilder enthält und weil die Leute dazu greifen, weil sie es wissen wollen.
Also, weil Sie es wissen wollen und wenn Sie es wissen wollen, dann können Sie auf unsere Homepage gehen. Da ist auch ein Link zur Homepage vom Erzbistum Köln, von dieser Arbeit des Deutschen Martyrologiums. Da ist auch der Link zu diesem Buch Zeugen für Christus und Sie können sich auf der Homepage auch einige Infos angucken, dass Sie schon mal ein bisschen Hintergrundwissen noch haben, neben dieser Sendung, die Sie natürlich auch nachhören können. Im Podcast finden Sie die bald unter www.horeb.org, Sendereihe Spiritualität. Oder wie immer können Sie auch eine CD bestellen. Dann melden Sie sich bei den Kollegen vom CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08328 921 120. Kontaktdaten finden Sie auch im Infofeld zu dieser Sendung www.horeb.org. Herr Prälat Moll, Ihnen vielen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie über Ihr Werk gesprochen haben, über die Märtyrer.
Bitte.
Dürfen wir Sie am Schluss noch um den Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute nach Köln.
Jawohl, alles Gute, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Danke auch Ihnen allen fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Marion Kuhl.